Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier bei euch sein darf. Die meisten von euch werden mich oder viele von euch wahrscheinlich schon kennen. Ihr habt jetzt 10-jähriges Jubiläum ja und seit immerhin 9 Jahren bin ich auch schon immer wieder hier. Für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, ganz kurz, ich heiße Stefan Eisler, 51 Jahre alt, verheiratet mit der Anke, die da drüben sitzt, und der Herr hat uns 2 wunderbare Söhne geschenkt, die auch mit dabei sind. Wir kommen aus der Freien Christlichen Gemeinde in Tübingen, wo ich inzwischen schon jetzt auch seit 17 Jahren im Predigtdienst und auch Teil der Gemeindeleitung bin. Ja, und heute Morgen bin ich jetzt also zufällig hier bei euch. Aber bin ich zufällig hier? Ist es Zufall? Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr alle auch schon mal was erlebt habt, was euch ganz zufällig passiert ist. Also, was bei dem ihr gesagt oder zumindest gedacht habt, also so ein Zufall, dass das jetzt gerade so passiert. Solche Situationen kennen wir doch alle, oder? Es ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her, da bin ich mal abends noch kurz raus, Runde gelaufen, und ich war schon wieder auf dem Rückweg und nicht mehr weit von zu Hause weg. Und da sehe ich auf einmal, wie da ein Mann läuft und so ein bisschen humpelt und wie er etwas mühsam da sein kaputtes Fahrrad schiebt, also so halb trägt und halb schiebt, weil ein Rad verbogen war und nicht mehr rund gelaufen ist. Ich schaue ihn mir ein bisschen näher an und denke, Mensch, den kennst du doch. Er hat ausgesehen wie ein alter Bekannter von früher, mit dem ich früher mal Fußball gespielt habe, aber wir haben uns lange nicht mehr gesehen gehabt. Also bin ich zu ihm rüber und tatsächlich, er war's. Ich habe ihn dann gefragt, was passiert ist, und er hat erzählt, dass er gerade ziemlich heftig mit dem Fahrrad gestürzt war. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was da passiert war, aber ich meine, es hatte jemand in der Kurve eine Mülltonne ganz ungünstig da in den Weg gestellt und dann war noch Split da, und als er dann so schnell um die Kurve kam, da hat es gekracht. Jedenfalls war er lädiert und das Fahrrad nicht mehr fahrtüchtig, ein Handy hat er auch nicht dabei gehabt. Und hat gerade so überlegt gehabt, jetzt bei mir in der Nachbarschaft da irgendwo zu klingeln, ob ihn vielleicht jemand heimfahren könnte. Und genau da tauche jetzt ich auf, sein alter Bekannter von früher, und wohne auch noch gleich um die Ecke. Was für ein glücklicher Zufall in dieser Notsituation, oder? Ich habe ihn dann natürlich gleich nach Hause gefahren und mich gefreut, dass ich helfen konnte, dass ich also auch mal zur richtigen Zeit am richtigen Platz war und was Gutes tun konnte. Das war doch mal ein Zufall. Fast genau vor meiner Haustür, und dann bin ich auch noch genau im richtigen Moment zur Stelle. Und so ähnliche Geschichten könnte bestimmt jeder von euch auch erzählen. Das erleben wir alle immer wieder, im größeren oder kleineren Ausmaß. Wahrscheinlich erleben wir das sogar viel häufiger, als es uns wirklich bewusst ist. Jetzt stellt sich dabei nur eine Frage, nämlich die Frage, ist es denn tatsächlich alles nur Zufall? Und wenn es nicht Zufall ist, was steht dann dahinter? Und was bedeutet es dann für mein Leben? Mit dieser Frage wollen wir uns heute Morgen mal beschäftigen. Das Thema heute heißt also, alles nur Zufall, woran glaubst du? Fragezeichen. Alles nur Zufall, woran glaubst du? Dazu möchte ich mit euch eine Begebenheit, einen Text in der Bibel anschauen, den wir auf den ersten Blick vielleicht nicht mit diesem Thema in Verbindung bringen würden, aber er passt wirklich gut, wie wir gleich noch sehen werden. Er zeigt nämlich ganz gut auf, warum wir uns gern dazu verleiten lassen, an Zufall zu denken. Die Begebenheit, die wir heute Morgen anschauen wollen, steht in 2. Könige 18, Vers 17 bis 19, Vers 37. Bevor wir den Text gleich miteinander lesen, schauen wir uns aber zuerst noch kurz den Hintergrund dazu an. Dann verstehen wir nämlich die ganze Geschichte auch besser. Die zentrale Person da drin ist der König Hiskia. Hiskia war König über Juda, und zwar ein sehr guter und gottesfürchtiger König. Er hat zum Beispiel die Höhen beseitigt, auf denen das Volk gegen Gottes Anweisung geopfert hat. Und er hat die Baal- und Aschera-Götzenbilder zerstört. Und er hat sogar auch die eherne Schlange von Mose zerstört, weil das Volk die als Götzen verehrt hatte. Und als Hiskia an die Macht gekommen ist, da war Juda nur sowas wie so ein Vasallenstaat unter Assyrien, also vollständig von Assyrien abhängig. Deshalb ist Hiskia einem Bündnis von Nachbarvölkern gegen die assyrische Herrschaft beigetreten. Das war ein Bündnis von Städten der Phönizier und Philister mit Ägypten als stärkste Macht in diesem Bündnis. Und daraufhin ist der König von Assur natürlich mit seiner Armee losgezogen, um den Aufstand niederzuschlagen. Und er hat die Phönizier und Philister besiegt nacheinander. Danach hat er alle befestigten Städte in Juda angegriffen und das Volk gefangen weggeführt. Und als letzte Stadt war jetzt noch Jerusalem übrig. Natürlich wollte der Hiskia dann auch nicht mehr gegen Assur kämpfen, nachdem alle Verbündeten schon besiegt waren. Und so hat er dem assyrischen König Sanherib eine Botschaft geschickt. Darin hat er sich unterwürfig entschuldigt und angeboten, jede Forderung zu erfüllen, wenn er nur wieder abzieht. Sanherib hat von ihm dann 300 Talente Silber und 30 Talente Gold gefordert. Das ist eine unfassbar große Menge, die der Hiskia dann mit Mühe und Not zusammengekratzt hat, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zusammengekratzt, weil er dafür sogar die Goldbeläge an den Türen und Wänden im Tempel abkratzen musste. Aber damit war der Sanherib halt immer noch nicht zufrieden. Er wollte die vollständige Kapitulation von Hiskia und Jerusalem, und so ist er trotzdem gegen Jerusalem gezogen. So, und hier steigen wir jetzt ein und lesen unseren heutigen Text. Das ist ein ziemlich langer Text, aber ich möchte ihn trotzdem fast vollständig lesen, nur ein paar Verse gekürzt, damit wir auch die ganze Tragweite dieser Begebenheit erfassen. Also ihr dürft gerne mit aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat, 2. Könige 18, ab Vers 17 bis 19, Vers 37. Aber der König von Assur sandte von Lachisch aus den Tartan und den Rabsaris und den Rabschake mit einem gewaltigen Heer gegen den König Hiskia nach Jerusalem. Und sie zogen herauf und kamen nach Jerusalem. Sie zogen herauf und kamen und stellten sich an der Wasserleitung des oberen Teichs auf, der an der Straße des Walkerfeldes liegt. Und sie riefen nach dem König. Da ging zu ihnen hinaus der Palastvorsteher Eljakim, der Sohn des Hilkia, und der Schreiber Shebna und der Berater Joach, der Sohn Asafs. Und der Rabschake sagte zu ihnen: Sagt doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assur. Was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Du sagst: Fürwahr, ein bloßes Wort ist schon Rat und Macht zum Krieg. Nun, auf wen vertraust du, dass du dich gegen mich empört hast? Nun siehe, du vertraust auf diesen geknickten Rohrstab, auf Ägypten, der jedem, der sich auf ihn stützt, in seine Hand dringt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die auf ihn vertrauen. Das war also eine Anspielung auf dieses Bündnis, das der Hiskia und die anderen Städte mit Ägypten eingegangen waren. Wenn ihr aber zu mir sagt, auf den Herrn, unseren Gott, vertrauen wir, ist er es nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat, als er zu Juda und zu Jerusalem sagte, vor diesem Altar in Jerusalem sollt ihr euch niederwerfen? Dann weiter mit Vers 25. Nun bin ich etwa ohne den Herrn gegen diesen Ort heraufgezogen, um ihn zu verheeren? Der Herr hat zu mir gesagt, zieh hinauf gegen dieses Land und verheere es. Das sagten Eljakim, der Sohn Hilkias, und Shebna und Joach zum Rabschake: Rede doch zu deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen es, und rede nicht Judäisch mit uns vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Doch der Rabschake sagte zu ihnen: Hat mich mein Herr etwa nur zu deinem Herrn und zu dir gesandt, um diese Worte zu reden, und nicht zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, um mit euch ihren Kot zu essen und ihren Herrn zu trinken? Und der Rabschake trat hin und rief mit lauter Stimme auf Judäisch und redete und sprach: Hört das Wort des großen Königs, des Königs von Assur. So spricht der König: Hiskia, täusche euch nicht, denn er kann euch nicht aus meiner Hand retten. Und Hiskia, vertröste euch nicht auf den Herrn, indem er sagt, der Herr wird uns gewiss retten. Diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assur gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assur: Macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus, dann soll jeder von seinem Weinstock und jeder von seinem Feigenbaum essen und jeder das Wasser seiner Zisterne trinken, bis ich komme und euch in ein Land hole wie euer Land, ein Land von Korn und Most, ein Land von Brot und Weinbergen, ein Land von Olivenöl und Honig. Dann sollt ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Aber hört nicht auf Hiskia, wenn er euch verführt, indem er sagt, der Herr wird uns retten. Haben etwa die Götter der Nationen jeder sein Land aus der Hand des Königs von Assur gerettet? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim, von Hena und Ava? Haben sie etwa Samaria aus meiner Hand gerettet? Welche sind es unter allen Göttern der Länder, die ihr Land aus meiner Hand gerettet haben, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand retten sollte? Und dann weiter mit Kapitel 19. Und es geschah, als der König Hiskia es hörte, zerriss er seine Kleider, hüllte sich ins Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Dann sandte er Eliakim, den Palastvorsteher, und den Schreiber Schebna und die Ältesten der Priester in Sacktuch gehüllt zum Propheten Jesaja, dem Sohn des Amos. Und sie sagten zu ihm: So spricht Hiskia, ein Tag der Bedrängnis und der Züchtigung und der Schmähung ist dieser Tag. Denn die Kinder sind bis an den Muttermund gekommen, aber da ist keine Kraft zu gebären. Vielleicht hört der Herr, dein Gott, alle Worte des Rabschake, den sein Herr, der König von Assur, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen, und bestraft ihn wegen der Worte, die der Herr, dein Gott, gehört hat. Erhebe doch ein Gebet für den Überrest, der sich noch findet. So kamen die Knechte des Königs Hiskia zu Jesaja. Und Jesaja sagte zu ihnen: So sollt ihr zu eurem Herrn sagen. So spricht der Herr: Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Diener des Königs von Assur mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und in sein Land zurückkehren wird. Dann will ich ihn in seinem Land durchs Schwert fällen. Und der Rabschake kehrte zurück und fand den König von Assur im Kampf gegen Libna. Denn er hatte gehört, dass er von Lachisch aufgebrochen war. Der König hatte nämlich über Tirhaka, den König von Kusch, sagen hören: Siehe, er ist ausgezogen, um gegen dich zu kämpfen. Da sandte er wieder Boten zu Hiskia und ließ ihm sagen: So sollt ihr zu Hiskia, dem König von Juda, sagen: Dein Gott täusche dich nicht, auf den du vertraust, indem du sagst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assur gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assur allen Ländern getan haben, indem sie an ihnen den Bann vollstreckten, und du solltest gerettet werden? Haben die Götter der Nationen, die meine Väter vernichtet haben, sie gerettet? Gosan, Haran und Rezef und die Söhne Edens, die in Telassar waren. Wo ist der König von Hamat und der König von Arpad und der König der Stadt Sepharvaim von Hena und Ava? Da nahm Hiskia den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Dann ging er ins Haus des Herrn hinauf, und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus, und Hiskia betete vor dem Herrn: Herr, Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein für alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Neige, Herr, dein Ohr und höre. Tu, Herr, deine Augen auf und sieh. Ja, höre die Worte Sanheribs, die er gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assur haben die Nationen und ihr Land in Trümmer gelegt. Und ihre Götter haben sie ins Feuer geworfen, denn sie waren nicht Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden, Holz und Stein, und sie haben sie verloren gegeben. Und nun, Herr, unser Gott, rette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia und ließ ihm sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels, was du wegen Sanheribs, des Königs von Assur, zu mir gebetet hast, habe ich gehört. Dies ist das Wort, das der Herr über ihn geredet hat. Es verachtet dich, es verspottet dich die Jungfrau, die Tochter Zion. Die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt hinter dir her. Wen hast du gehöhnt und gelästert und gegen wen die Stimme erhoben? Gegen den Heiligen Israels hast du deine Augen emporgerichtet. Durch deine Boten hast du den Herrn verhöhnt und hast gesagt: Mit der Menge meiner Wagen habe ich die Höhe der Berge erstiegen, das äußerste Ende des Libanon, und ich haue den Hochwald seiner Zedern um, die Auslese seiner Wacholderbäume, und ich komme in seine fernste Herberge, in das Dickicht seines Baumbestandes. Ich habe gegraben und fremde Wasser getrunken, und mit der Sohle meiner Füße trockne ich alle Ströme Matzors aus. Hast du nicht gehört, dass ich lange vorher es gewirkt und von den Tagen der Vorzeit her es gebildet habe? Nun habe ich es kommen lassen, dass du befestigte Städte verwüstest zu öden Steinhaufen. Und ihre Bewohner waren machtlos, sie wurden mit Schrecken erfüllt und zu Schanden, sie waren wie Kraut des Feldes und grünes Gras, wie Gras auf den Dächern, das vor dem Ostwind verdorrt. Dein Sitzen und dein Aus- und Eingehen kenne ich, ja, dein Toben gegen mich. Wegen deines Tobens gegen mich und weil dein Übermut in meine Ohren heraufgekommen ist, werde ich meinen Ring in deine Nase legen und meinen Zaum an deine Lippen und werde dich zurückführen auf dem Weg, auf dem du gekommen bist. Und weiter mit Vers 32. Darum so spricht der Herr über den König von Assur: Er wird nicht in diese Stadt kommen und er wird keinen Pfeil hineinschießen und ihr nicht mit dem Schild entgegentreten und wird keinen Wall gegen sie aufschütten. Auf dem Weg, den er gekommen ist, auf ihm wird er zurückhören und wird nicht in diese Stadt kommen, spricht der Herr. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und es geschah in dieser Nacht, da zog ein Engel des Herrn aus und schlug im Lager von Assur 185.000 Mann. Und als man früh am Morgen aufstand, siehe, da fand man sie alle lauter Leichen. Und Sanherib, der König von Assur, brach auf, zog fort und kehrte zurück, und er blieb in Ninive. Und es geschah, als er sich im Haus seines Gottes Nisroch niederwarf, da erschlugen ihn seine Söhne Adramelich und Sarezer mit dem Schwert, und sie entkamen in das Land Ararat, und sein Sohn Asarhadon wurde an seiner Stelle König. Ein langer Text, aber auch eine sehr eindrückliche Begebenheit. Was ist da passiert? Wir sind in die Geschichte eingestiegen, als ein riesiges Heer gegen Jerusalem gezogen ist. Und jetzt versetzen wir uns einfach mal in die Situation von damals. Wie geht's dir da? Da steht auf einmal ein riesiges, gewaltiges Heer gegen dich, zigfach überlegen. Du weißt, sie haben bisher alles besiegt und umgebracht, was ihnen in den Weg gekommen ist. Grausame Krieger ohne Mitleid. Und es gibt niemand, der etwas gegen sie machen kann. Und die haben jetzt den Ort, in dem du wohnst, umzingelt. Die belagern also jetzt zum Beispiel Bissingen oder Tübingen. Und sie wollen wirklich jeden da drin umbringen und ausrotten. Mit allen Nachbarstädten um dich herum haben sie das schon gemacht. Keine Stadt steht mehr. Da ist nichts mehr übrig. Wie geht's dir da wohl? Diese Situation ist für uns heute natürlich nur schwer vorstellbar. Die meisten von uns haben ja das große Vorrecht, dass sie noch nie einen Krieg miterleben mussten selber. Und da können wir nur sehr, sehr dankbar dafür sein. Aber deshalb wissen wir auch nicht wirklich, wie das ist und in welcher Angst man da lebt. Am ehesten können es vielleicht noch diejenigen nachvollziehen, die im Osten zum Kriegsende hin erlebt haben, wie die Russen auf Berlin vorgerückt sind. Die gewusst haben, jetzt kommen sie, wir haben nur noch wenige Stunden, sind nur noch wenige Stunden von Berlin weg und dann fallen sie hier ein. Aber niemand hat was dagegen machen können. Ich habe da schon verschiedentlich davon gelesen und gehört, wie schlimm das da war, was die für teilweise schreckliche Dinge da erleben mussten. Ja, wir wissen alle miteinander nicht, wie das wirklich ist und wie es in so einer ausweglosen Situation ist, wie es damals den Leuten in Jerusalem ging. Und ich kann nur sagen, dem Herrn sei Dank, dass wir es nicht wissen. Aber ich denke, wir können uns doch ein Stück weit ausmalen, wie es uns da wohl vielleicht gehen würde. Und was für eine Angst man da hat, bis hin zur Panik. Ja, und in dieser Situation tauchen jetzt die drei Männer vom Feind auf, diese drei Führer, und überbringen eine Botschaft. Also dieser Tartan, der Rabsaris und der Rabschake, das waren also nicht ihre Namen, sondern militärische Titel. Und die Botschaft, die der Rabschake da bringt, die hat es echt in sich. Die ist richtig hinterlistig. Damit will er nämlich vor allem entmutigen. Er sagt ja quasi, keine militärische Macht hat vor uns bestehen können, weder Ägypten noch sonst wer kann euch da helfen. Aber dann geht er noch weiter, dann greift er nämlich direkt Gott an. Er ist ja recht gut informiert, also nicht nur über das Bündnis mit Ägypten, sondern auch darüber, dass der Hiskia die Höhen und Altäre beseitigt hat, auf denen das Volk geopfert hat. Jetzt nur die Frage, wem haben die Israeliten denn da auf den Höhen geopfert? Den Götzen? Haben sie dort den Götzen geopfert? Nein, sie haben dort Gott geopfert. Das hat der Rabschake schon richtig erkannt. Aber es war ein eigenwilliger Gottesdienst, der nicht nach dem Gebot Gottes war. Gott wollte nämlich, dass sie im Tempel in Jerusalem opfern sollten. Deshalb hat Hiskia diese Höhen beseitigt. Was er gemacht hat, war also vor Gott gut und richtig. Der König Sanherib und der Rabschake haben das aber fehlgedeutet und gemeint, der Hiskia hätte damit den Zorn Gottes auf sich gezogen. Oder zumindest wollten sie es so darstellen. Ja, mehr noch, er behauptet ja sogar, dass er im Auftrag Gottes jetzt gegen Jerusalem gezogen ist, um es zu vernichten. Das hat Gott zwar schon manchmal tatsächlich so gemacht, aber wenn wir den Verlauf der Geschichte hier sehen, dann war es wohl eher eine taktische Lüge vom Rabschake. Das Gefährliche an seiner ganzen Botschaft war, dass sie den Glauben an Gott und das Vertrauen auf ihn untergraben wollte. Sie hat beim Volk Zweifel gesät. Da kam ja vielleicht der Gedanke, oh ja, richtig, stimmt ja, wir haben doch Gott geopfert da auf den Höhen. Und jetzt hat der Hiskia alles abgerissen. Jetzt ist Gott bestimmt zornig drüber und hat deshalb die Assyrer geschickt. Jetzt machen wir mal lieber, was die Assyrer uns sagen. Genau das hat der Rabschake beabsichtigt. Deshalb hat er ja auch bewusst judäisch gesprochen und nicht Aramäisch, was eigentlich die offizielle Amtssprache für so einen Anlass gewesen wäre. Es war Absicht. Als er aufgefordert wird, doch Aramäisch zu sprechen, da sagt er ganz offen, dass er zum ganzen Volk reden möchte und nicht nur dazu der Abgesandten. Und er spricht sogar noch extra laut. Ja, und dann kommt die nächste Stufe der Verführung. Also die erste Stufe war Zweifel sehen. Also Glaube und Vertrauen auf Gott zu untergraben. Und die nächste Stufe ist jetzt Angst machen. Der Rabschake sagt ja quasi, wir werden euch so aushungern, dass ihr euren eigenen Kot essen und Hand trinken müsst, um nicht zu verhungern und zu verdursten. Genau das blüht euch allen, sagt er. Schaut euch doch nur mal die Städte und Völker ringsum an, denen ist auch so gegangen und deren Götter haben sie auch nicht retten können. Wenn ihr also auf euren Gott vertraut, dann ist das nur Verführung, weil euer Gott ja euch auch nicht retten kann, behauptet er. Ja, und dann als dritte Stufe kommt ein verlockendes Angebot, eine verlockende Alternative. Macht Frieden mit dem König von Assur, das bedeutet mit anderen Worten, unterwerft euch ihm anstatt eurem Gott. Dann wird es euch gut gehen, dann könnt ihr in euren Häusern wohnen bleiben, bis ihr euch dann in ein reiches Land holt, das genauso schön ist wie euer Land. Das ist doch eine verlockende Alternative, oder? Ein verlockender Ausweg. Aber es wäre ein Bruch mit Gott gewesen. Sie hätten sich einem heidnischen König unterworfen und ihm vertraut anstatt Gott. Sie hätten in seinem Land gelebt, anstatt in Gottes verheißenem Land und in der Davidstadt. Wisst ihr, was mir hier aufgefallen ist? In dieser Rede des Rabschake sieht man die ganze Verführungskunst Satans und wie er da dabei vorgeht. Erst entmutigen und Zweifel sehen, den Glauben und das Vertrauen auf Gott untergraben, indem er Gott als nicht vertrauenswürdig darstellt, indem er Zweifel an Gott schürt und das ja mit scheinbar ganz plausiblen Argumenten manchmal, so wie hier mit den Höhen, da muss man also schon fest im Wort Gottes gegründet sein, um da nicht reinzufallen. Dann auf der Grundlage von Entmutigung und Zweifel Angst machen und in Panik bringen und dann ein verlockendes Alternativangebot machen. Ein Angebot, das auf den ersten Blick sehr verlockend aussieht. Das aber erfordert, dass man sich von Gott entfernt und sein Vertrauen nicht mehr auf ihn, sondern auf etwas anderes setzt. Und es funktioniert halt besonders dann gut, wenn man in einer echten Notsituation ist, wenn man in einer ausweglosen Situation ist, so wie die Israeliten hier, weil dann fängt man nämlich damit an, über so ein Angebot auch ernsthaft nachzudenken. Und das müssen wir einfach wissen, weil der Satan auch heute noch verführt. Und das manchmal sogar genau mit dieser Masche, so wie hier. Das müssen wir einfach wissen, damit wir dann auch richtig reagieren können. Ja, wie hat denn der Hiskia darauf reagiert? Er hat seine Kleider zerrissen und einen Sack angezogen. Damit hat er, wie es damals üblich war, seine tiefe Bestürzung zum Ausdruck gebracht. Über die Notsituation natürlich, aber auch darüber, was der Rabschake über Gott gesagt hat. Er hat sich vor Gott gedemütigt und ihn um Hilfe angefleht über den Jesaja. Und Jesaja übermittelt ihm auch prompt die Antwort von Gott in Vers 6 und 7. Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Diener des Königs von Assur mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und in sein Land zurückkehren wird. Dann will ich ihn in seinem Land durch Schwert fällen. Es ist so schön zu sehen, dass Gott dem Hiskia sofort antwortet. Er lässt ihn nicht noch lange warten. Und er sagt ihm genau, was er tun wird. Und es tritt auch ein. Als Rabschake zu seinem König zurückkommt, da ist er schon im Krieg mit Libna, weil er ein Gerücht gehört hat, dass er gegen ihn ausgezogen sei. Bevor wir da gleich noch näher drauf eingehen, möchte ich erst noch mal kurz zum Rabschake kommen. Wie reagiert der denn jetzt auf diese neue Wendung, die da jetzt auf einmal eingetreten ist? Überdenkt er seine Haltung? Kommt er zum Nachdenken darüber, ob Gott, der Gott Israels, vielleicht doch mehr Macht hat als all die anderen Götter der Völker? Nein. Er schickt dem Hiskia gleich die nächste Botschaft und versucht, die aufkommende Hoffnung gleich im Keim zu ersticken. Denk ja nicht, dass dein Gott dich vor uns retten kann. Sieh dir nur mal die ganzen Städte ringsum an. Denen haben ihre Götter auch nicht helfen können. Also mit anderen Worten, wir sind stärker als dein Gott. Er täuscht dich nur. Und seht ihr, das ist auch wieder so eine Masche vom Teufel. Er ist schon im Rückzug. Er hat eigentlich schon verloren. Aber trotzdem schießt er noch seine Giftpfeile und versucht noch im Rückzug zu entmutigen und Angst zu machen und Zweifel zu sehen. Also von Gott wegzubringen. Deshalb haben wir ja manchmal dann noch die größten Kämpfe und Anfechtungen, wenn wir eigentlich schon das Wirken Gottes sehen in der Situation und wenn wir sozusagen schon den Sieg vor Augen haben. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Also ich kenne das schon. Und das Traurige ist, dass es dem Feind immer wieder gelingt, dass es ihm gelingt, uns sogar dann noch zu entmutigen und zum Zweifeln zu bringen. Leider schafft er das immer wieder. Das hat auch der Hiskia erlebt. Aber wisst ihr, ich finde es so ermutigend zu sehen, wie er darauf reagiert hat. Das zeigt uns nämlich, wie auch wir es machen sollen. Da steht im Vers 14, da nahm Hiskia den Brief aus der Hand des Boten und las ihn, dann ging er ins Haus des Herrn hinauf und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus. Das ist so eine schöne Beschreibung. Er hat alles vor dem Herrn ausgebreitet, alles ihm vor die Füße geworfen quasi. Und das dürfen und sollen wir auch tun. Wenn der Feind uns so bedrängt, wenn wir in Not und Anfechtung und Angst und Zweifel sind, wir dürfen alles vor dem Herrn ausbreiten. Das Gebet von Hiskia ist so schön und ausdrucksstark, dass ich es nochmal lesen möchte, die Verse 15 bis 19. Dort betet er: Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein, für alle Königreiche der Erde, du hast den Himmel und die Erde gemacht. Neige, Herr, dein Ohr und höre, tu, Herr, deine Augen auf und sieh, ja, höre die Worte Sanheribs, die er gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assur haben die Nationen und ihr Land in Trümmer gelegt und ihre Götter haben sie ins Feuer geworfen, denn sie waren nicht Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden, Holz und Stein, und sie haben sie verloren gegeben. Und nun, Herr, unser Gott, rette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Ein wunderschönes Gebet. Hier hat der Hiskia Gott sein ganzes Herz ausgeschüttet. Er hat alle seine Ängste und Nöte vor ihm ausgebreitet. Hier bekommen wir wirklich einen Blick in sein Herz. Und wisst ihr, was da interessant ist? Bei allen Ängsten und Sorgen um Leib und Leben, die natürlich da sind, steht trotzdem was anderes im Vordergrund hier. Habt ihr gemerkt, was das ist? Es ist die Ehre Gottes, dass die ganze Welt erkennen soll, dass es nur einen wirklichen, echten Gott gibt. Dass der Herr allein Gott ist. Das war sein größtes Anliegen hier. Und Gott geht es ja auch um seine Ehre. Das sieht man an der Antwort, die der Hiskia bekommt. Zum Beispiel in Vers 22, wo Gott zum König von Assur sagt: Wen hast du gehöhnt und gelästert? Gegen wen die Stimme erhoben? Gegen den Heiligen Israels hast du deine Augen emporgerichtet. Durch deine Boten hast du den Herrn verhöhnt. Da wird es schon klar, gegen wen das ging. Oder dann im Vers 25, der König Sanherib hat sich ja wunderbar auf seine eigene Macht und Stärke eingebildet und gemeint, auch Gott könnte ihm nicht widerstehen. Und da sagt Gott zu ihm: Hast du nicht gehört, dass ich lange vorher es gewirkt und von den Tagen der Vorzeit her es gebildet habe? Nun habe ich es kommen lassen, dass du befestigte Städte verwüstest zu öden Steinhaufen. Also Gott war es, der dem König von Assur die Macht gegeben hat, die ganze Welt zu besiegen. Von sich aus hätte er keinerlei Macht oder Stärke gehabt. Es war Gott, der sie ihm gegeben hat. Und zwar, weil er etwas damit vorgehabt hat. Wisst ihr, ich finde es so ermutigend, gerade auch in unserer heutigen Zeit, bei allem, was in der Welt so passiert, da hat man ja manchmal so den Eindruck, als könnten böse Mächte schalten und walten, wie es ihnen gerade passt. Und niemand kann etwas dagegen machen. Aber an dieser Begebenheit hier sehen wir, dass es Gott ist, der diese Macht gibt, der sie für eine gewisse Zeit gibt. Und ja, er gibt diese Macht auch dem Bösen. Er gibt sie auch grausamen, gottlosen Assyrern und heute auch antichristlichen Mächten, weil er etwas damit vorhat. Wenn also heute böse Mächte triumphieren, dann nur, weil Gott ihnen für eine gewisse Zeit die Macht dazu gegeben hat. Als Jesus vor Pilatus gestanden ist und der zu ihm gesagt hat: Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Was hat Jesus ihm da geantwortet? In Johannes 19, Vers 11, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jede Macht ist von oben gegeben. Von Gott, jede Macht. Es kommt alles von oben, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem Gott Rechenschaft fordert. An dem seine Geduld zu Ende ist und er sagt, so weit und keinen Schritt weiter. Der Zeitpunkt, an dem er seinen Zorn spüren lässt auch und richtet. In unserem Text zeigt sich dieser Zeitpunkt im Vers 28. Dort sagt Gott zu Sanherib, wegen deines Tobens gegen mich und weil dein Übermut in meine Ohren heraufgekommen ist, werde ich meinen Ring in deine Nase legen und meinen Zaum an deine Lippen und werde dich zurückführen auf dem Weg, auf dem du gekommen bist. Also antike Monumente zeigen, dass die Assyrer damals tatsächlich ihren Gefangenen einen Ring durch die Nase geschlagen haben und eine lange Leine durchgezogen haben und an dieser Leine haben sie dann die Gefangenen weggeführt. Vermutlich hat Gott hier darauf Bezug genommen und gesagt, so mache ich es jetzt mit dir. Auf jeden Fall hat Gott zugesagt, dass er selber Jerusalem retten wird, in Vers 34. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten, um meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Und jetzt kommen wir zur Kernfrage von unserem Thema heute. Eine Frage, wie hat Gott sein Volk denn jetzt gerettet? Wie hat er das gemacht? Angefangen hat es ja schon im Vers 7, wo Gott sagt, dass er dem Sanherib einen Geist eingibt, sodass der ein Gerücht hört und in sein Land zurückkehrt. Und dort wollte Gott ihn dann mit dem Schwert töten. So sagt er es und genau so ist es dann ja auch tatsächlich passiert. Das bedeutet, Gott hat bestimmte Mittel eingesetzt, um diese Rettung zu wirken. Aber sind es Mittel, die wir erwartet hätten? Sanherib hört ein Gerücht und dann zieht er weg. Das ist jetzt nicht gerade was Besonderes, oder? Also nichts Spektakuläres, kein übernatürliches Wunder, wie wir es erwarten würden, wenn Gott so eine große Rettung verspricht. Das könnte also auch einfach nur Zufall gewesen sein, oder? Der Rabschake hat jedenfalls nicht einen Augenblick daran gedacht, dass das etwas mit dem Gott der Juden zu tun haben könnte. Er schickt ja dann gleich die nächste Botschaft an den Hiskia, dass er jetzt ja keine falschen Hoffnungen sich machen soll. Für ihn war das also definitiv nur ein dummer Zufall. Ja, und später wird der König Sanherib dann von seinen eigenen Söhnen mit dem Schwert umgebracht. War das jetzt etwas Außergewöhnliches? Naja, wie oft ist sowas damals passiert? Doch immer wieder, wenn es um die Krone und Macht gegangen ist. Das hätte also auch nur Zufall sein können. Aber dann wirkt Gott diese gewaltige Rettung zum Schluss. Er schickt einen Engel, der erschlägt in einer Nacht 185.000 Mann im Lager der Assyrer. Unvorstellbar, unvorstellbar. Die übrig gebliebenen stehen am nächsten Morgen auf und überall liegen nur Leichen rum. 185.000 Leichen, das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, wie groß das gesamte Heer damals war und wie viele da überhaupt noch übrig geblieben sind, aber allzu viele werden es wohl nicht gewesen sein. Was muss das für ein Schock für den Sanherib gewesen sein? Jetzt stellt sich nur die Frage, wie hat dieser Engel des Herrn das gemacht? Also welches Mittel hat er da dafür benutzt? Ist im Lager vielleicht die Pest ausgebrochen? Oder Ebola? Oder haben sie einfach nur alle einen Herzschlag gehabt? Wir wissen es nicht. Aber wenn Gott im Alten Testament solche Gerichte geschickt hat, dann hat er dafür sehr häufig irgendwelche, ich sage jetzt mal, irdischen Mittel, irdische Werkzeuge in Anführungszeichen benutzt. Ich will euch mal ein Beispiel für so ein Gericht Gottes sagen, das ganz ähnlich war. Als der König David sich an Gott versündigt hatte, weil er die Volkszählung gemacht hat, vielleicht kennt ihr ja diese Geschichte, da hat Gott ihn selber ja die Strafe auswählen lassen. Und David hat sich für 3 Tage Pest unter dem Volk entschieden. Und dann steht in 2. Samuel 24, Vers 15 bis 17 etwas ganz Interessantes. Ich lese gerade mal vor. Da gab der Herr die Pest in Israel vom Morgen an bis zu der bestimmten Zeit. Und es starben von dem Volk von Dan bis Beersheba 70.000 Mann. Also schon ähnliche Größenordnung. Und als der Engel seine Hand über Jerusalem ausstreckte, um es zu vernichten, da hatte der Herr Mitleid wegen des Unheils und er sprach zu dem Engel, der unter dem Volk vernichtete, genug, ziehe jetzt deine Hand ab. Der Engel des Herrn war aber gerade bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Und als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zu dem Herrn und sagte, siehe, ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt und so weiter. Also, irdisch gesehen, aus der Sicht von uns Menschen, ist die Pest ausgebrochen. Das war es, was alle sehen konnten. Hier wütet die Pest. Aber in Wirklichkeit, also in der unsichtbaren Welt, in dieser höheren Dimension, waren Engel unterwegs und hat mit seiner Hand, steht hier, mit seiner Hand, unter dem Volk vernichtet. Gott hat dem David kurzzeitig den Schleier von den Augen weggenommen, sodass er in die unsichtbare Welt, in diese höhere Dimension hineinschauen konnte. Und da hat er den Vernichtungsengel gesehen, wie der gerade an einer ganz bestimmten Stelle war und dort die Leute erschlagen hat. Das hat aber niemand außer dem David gesehen. Jeder andere hätte gesagt, na, den hat halt zufällig die Pest erwischt, Pech halt. Versteht ihr? Hier auf dieser Welt sehen wir immer nur das Werkzeug, das Gott benutzt. Wir sehen zum Beispiel Krebs oder einen Unfall oder unglückliche Umstände, die zu irgendetwas führen. Und das ist für uns natürlich scheinbar zufällig so. Aber in Wirklichkeit, in der unsichtbaren Welt, steht dahinter der Wille Gottes. Und vielleicht sogar ein Engel, der diesen Willen ausführt, so wie hier. Für unsere Begebenheit bedeutet das, dass ein Assyrer, der absolut nicht an Gott glauben wollte, wie zum Beispiel der König Sanherib, auch sagen konnte, diese 185.000 Mann hat halt zufällig die Pest getroffen. Oder sie haben halt zufällig alle was Vergiftetes gegessen. Jemand, der nicht an Gott glauben will, kann das Wirken Gottes immer auch mit irgendeinem Zufall erklären. Einfach weil Gott sehr häufig irdische Werkzeuge benutzt. Mir ist es in der Vorbereitung wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir können die ganze Bibel durchschauen, wie Gott da gewirkt hat. Und ganz häufig ist es so, dass jemand, der nicht glauben will, das einfach mit Zufall erklären kann. Ich zeige mal ein paar Beispiele. Als Gideon in Richter 7 mit 300 Mann gegen ein riesiges Heer antritt, da erschrecken die ja so und sind so verwirrt, dass sie sich alle gegenseitig umbringen. Also kein direktes Wunder sichtbar, oder? Scheinbar eine zufällige Konstellation von besonderen Umständen. Oder beim Auszug aus Ägypten, als das Volk Israel durchs Schilfmeer zieht, da teilt Gott das Wasser dadurch, dass er einen starken Ostwind schickt. Das steht in 2. Mose 14, Vers 21. Das war also sein irdisches Werkzeug dafür. Jemand, der nicht glauben will, wird sagen, na, da war halt zufällig gerade dieser starke Wind. Und beim Kampf von David gegen Goliath in 1. Samuel 17, ja, da hat der David halt zufällig den Riesen Goliath genau richtig am Kopf getroffen, oder? Oder im Neuen Testament beim Fischzug des Petrus in Lukas 5, na, da war es halt Zufall, dass da gerade ein großer Fischschwarm unterwegs war und da ins Netz gegangen ist. Oder als Paulus und Silas im Gefängnis waren in Apostelgeschichte 16, da kommt ja ein großes Erdbeben, sodass alle Türen aufspringen und die Fesseln abfallen. Ein glücklicher Zufall halt, dass da gerade dieses Erdbeben war. Und so gibt es noch viele, viele andere Begebenheiten in der Bibel. Wahrscheinlich fallen euch gleich spontan auch mal ein paar ein. Aber das vielleicht beste Beispiel dafür steht in 1. Könige 22. Da beschließt Gott, dass er den König Ahab, diesen gottlosen König, richten und im Kampf töten wird. Ahab will in den Krieg ziehen und befragt die Propheten, aber ein Lügengeist hat allen Propheten eingegeben, dass alles gut ausgehen wird. Nur der Prophet Micha sieht, wie es wirklich ist und sagt den Tod Ahabs voraus. Der zieht aber trotzdem in den Krieg, nur dass er sich vorsichtshalber verkleidet, damit ihn ja da niemand jetzt als König erkennt. Und dann steht da im Vers 34, ganz interessant, und ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen die Tragbänder des Panzers und den Panzer. Da schießt also irgendein Mann einfach mal auf gut Glück in Richtung Feind, einfach blind, ohne überhaupt zu zielen. Er hat kein bestimmtes Ziel gehabt und schon gar nicht den verkleideten König. Und dann trifft dieser Pfeil zentimetergenau in die einzige winzige Schwachstelle zwischen dem Panzer und den Tragbändern. Also wirklich zentimetergroße Schwachstelle, die da nur war in der Rüstung. Kein Schütze, der auf diese Stelle gezielt hätte, hätte sie getroffen. Aber genau dorthin trifft dieser blind abgeschossene Pfeil und verletzt Ahab tödlich. Was für ein Zufallstreffer, oder? So könnten wir doch denken. Wenn wir nicht wüssten, dass Gott den Tod Ahabs beschlossen hatte und es vorher angekündigt hatte. Wisst ihr, es war schon zu biblischen Zeiten so und es ist bis heute so, dass Gott in den allermeisten Fällen solche irdischen Werkzeuge benutzt. Natürlich wirkt er auch manchmal ganz außergewöhnliche, übernatürliche Wunder. Und keine Frage, als er die 185.000 Mann geschlagen hat, da war das eigentlich auch so ein Wunder. Aber in der Regel wird es doch eher auf eine nicht so spektakuläre Weise sein. Einfach, weil Gott es so möchte. Aber weil das so ist, kann jemand, der nicht glauben will, immer auch nur das irdische Werkzeug sehen und sagen, das war halt Zufall. Auch wenn das noch so absurd ist. Also in allen Beispielen von eben ist es nämlich so, dass, wenn man sie mal näher anschaut, merkt, dass die Erklärung Zufall da gar nicht funktioniert eigentlich. So ist es zum Beispiel bei Paulus und Silas im Gefängnis ja gar nicht erklärbar, wie durch ein Erdbeben zum Beispiel auch alle Fesseln abfallen. Das geht ja gar nicht. Oder beim Durchzug durchs Schilfmeer, da steht nämlich gleich im nächsten Vers, dass das Wasser wie Mauern links und rechts gestanden ist, wie senkrechte Mauern. Das kann kein normaler Wind machen. Völlig ausgeschlossen. Aber es gibt natürlich immer irgendwelche schlauen Köpfe, die auch dafür noch irgendeine wissenschaftliche Erklärung finden. In einem Film sagt Kevin Costner mal das Zitat: In der Theorie können Physiker Ihnen auch beweisen, dass ein Elefant mit seinem Schwanz an einem Gänseblümchen von einer Klippe herabhängt. Lassen Sie sich nichts vormachen, benutzen Sie Ihren Verstand. Und das gilt auch für uns. Wir müssen unseren gesunden Menschenverstand einschalten. Zum Beispiel auch bei diesem willkürlich blind abgeschossenen Pfeil. Ich meine, wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass der genau diese eine winzige Schwachstelle trifft? Das sagt mir doch schon mein gesunder Menschenverstand, dass die gegen Null geht, oder? Dazu kommt, dass das auch noch vorausgesagt war. Das hat Gott vorher angekündigt. Und spätestens da funktioniert keine Zufallserklärung mehr. Wann immer der Mensch etwas nicht mehr mit seinem Verstand erklären kann oder die einzig verbleibende Erklärung nicht akzeptieren will, muss der Zufall dafür herhalten. Deshalb glauben ja so viele heute an die Zufallstheorie, also die Evolutionstheorie. Die basiert ja komplett auf zufälligen Ereignissen. Und da ist es interessant, mal zu schauen, wie Zufall denn überhaupt definiert wird. In Wikipedia steht dazu, Zitat: Von Zufall spricht man, wenn für ein einzelnes Ereignis oder das Zusammentreffen mehrerer Ereignisse keine kausale Erklärung gefunden werden kann. Als kausale Erklärungen für Ereignisse kommen je nach Kontext Absichten handelnder Personen oder auch naturwissenschaftliche deterministische Abläufe in Frage. Das bedeutet übersetzt, es gilt ja das Gesetz von Ursache und Wirkung. Also wo etwas passiert, gibt es auch irgendwo eine Ursache dafür. Diese Ursache ist entweder die Absicht einer handelnden Person oder ein naturwissenschaftlicher Ablauf. Und wenn man so eine Ursache nicht feststellen kann, dann ist es Zufall. Das ist wirklich interessant, weil das Gesetz von Ursache und Wirkung ja trotzdem besteht, auch wenn wir von Zufall reden. Das bedeutet, dass bei einem Zufall trotzdem eine Ursache da ist, nur die handelnde Person ist hier nicht sichtbar. Sie ist aber trotzdem da, nämlich in der unsichtbaren Welt. Und wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen, dann erkennen wir das auch. Dann sehen wir nämlich, dass manche Dinge einfach nicht mit Zufall erklärt werden können, weil es völlig unwahrscheinlich ist. Im September 2011 hat es tagelang in Strömen geregnet. Dadurch ist es im Gebiet bei St. Goa am Rhein zu einem Erdrutsch gekommen und ein Bahngleis ist zugeschüttet worden. Als das passiert ist, war auf dieser Strecke in der City mit 800 Menschen an Bord unterwegs. Der Lokführer hat die Gesteinsmassen auf den Gleisen noch gesehen, aber er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und ist voll reingefahren. 800 Menschen an Bord. Dadurch ist die schwere E-Lok entgleist und erst auf dem Gegengleis zum Stehen gekommen. Wenn hier jetzt ein Zug entgegengekommen wäre, dann wäre es zu einem schlimmen Zusammenstoß gekommen. Und Teile des Zugs wären in den Rhein gerutscht, dann hätte es mit Sicherheit sehr viele Tote und Verletzte gegeben. Aber komischerweise ist an diesem Tag kein Zug entgegengekommen, obwohl das eigentlich eine vielbefahrene Strecke war. Was war der Grund dafür? Im Stellwerk war ein plötzlicher Ausfall und der hat dazu geführt, dass genau auf diesem Gegengleis kein Zug fahren konnte. Nur auf diesem Gleis. Glücklicher Zufall, oder? Das war aber noch nicht alles. Normalerweise war die Lok bei diesem Intercity immer hinten angekoppelt und hat die Wagen vor sich hergeschoben. Immer, war immer so. Wenn das hier auch so gewesen wäre, dann hätte die Lok alle Wagen in das Geröll geschoben und die wären entgleist und übereinander geschoben worden, bis die Lok dann irgendwann zum Stehen gekommen wäre. Das wäre also schlimm ausgegangen. Aber ausgerechnet an diesem Tag war die Lok ausnahmsweise mal vorne angekoppelt und hat die Wagen gezogen, wegen einer Betriebsstörung an diesem Tag, gerade an diesem Tag. Auf diese Weise ist alles ganz glimpflich ausgegangen und fast alle 800 Fahrgäste sind unverletzt geblieben. Auch wieder ein ganz glücklicher Zufall. Manchmal sind es einfach zu viele Zufälle, als dass ein vernünftig denkender Mensch noch daran glauben kann. Nein, hier hat Gott seine Hand im Spiel gehabt. Das sieht man in dieser Geschichte ganz deutlich, aber noch eindrücklicher ist, als hier in der Geschichte sehe ich Gottes Handeln in meiner eigenen Familiengeschichte. Mein Opa, der leider nicht mehr lebt, war wie so viele in seiner Zeit Soldat im Zweiten Weltkrieg. Und von dort hat er uns immer wieder ganz eindrückliche Erlebnisse erzählt. Er war im Krieg Fallschirmjäger und das waren ja diejenigen, die immer an der vordersten Front waren. Die waren immer die Ersten, die irgendwo im Feindgebiet gelandet sind und dann für die nachrückenden Soldaten da alles gesichert haben. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit den Ereignissen im Zweiten Weltkrieg auskennt, aber mein Opa war auch bei dem legendären Absprung über Kreta dabei. Das war ein Absprung, eine Invasion, die irgendwie vorher durchgesickert oder verraten worden war. Und die Alliierten haben also vorher schon Bescheid gewusst und sie erwartet. Und dann haben sie mit Maschinengewehren einen richtigen Kugelteppich geschossen, durch den die Fallschirmjäger und auch mein Opa durchspringen mussten. Dabei sind sehr viele umgekommen. Ich glaube, fast die Hälfte ist dabei umgekommen. Auch mein Opa hat dort viele seiner Kameraden verloren. Aber er selber ist komplett unverletzt geblieben. Er hat manchmal erzählt, wie hilflos sie da am Fallschirm gehangen sind und durch den Kugelhagel geflogen sind, wie die Kugeln wirklich buchstäblich um die Ohren gepfiffen sind. Sie konnten ja nichts anderes machen, als da durchfliegen. Aber er ist dabei nicht mal verletzt worden. Dann hat er noch so eine alte Taschenuhr mit Deckel gehabt, wie man sie damals halt so hatte, kennt ihr vielleicht auch. Die hat er, meine ich, in seiner linken Brusttasche gehabt. Diese Uhr hat er uns mal gezeigt. Auf dem Deckel war eine Delle drin. Genau dort hat nämlich eine Kugel eingeschlagen. Hätte er diese Uhr nicht gehabt oder wäre die Kugel auch nur ein paar Zentimeter daneben gelandet, dann hätte mein Opa den Krieg nicht überlebt. Und dann wäre auch meine Mutter nicht geboren worden. Und dann würde auch ich jetzt nicht hier vor euch stehen und predigen. War das alles nur Zufall? Verdanke ich es dem Zufall, dass ich hier stehe? Niemals. Nie und nimmer. Ich darf leben und hier vor euch stehen und euch bezeugen, dass ich nur deshalb hier stehe, weil schon mein Opa in ganz außergewöhnlicher Weise die bewahrende Hand Gottes erfahren hat. Er hat erfahren, wie Gott aus der unsichtbaren Welt eingegriffen hat. Und nur deshalb stehe ich hier. Das weiß ich in meinem tiefsten Herzen. Aber obwohl das so offensichtlich ist und ich mehr als 100% davon überzeugt bin, kann jemand, der das nicht glauben will, sagen, das war doch einfach nur Glück oder Zufall. Und ich glaube, genau deshalb handelt Gott überwiegend auf diese Weise, weil er möchte, dass wir ihn, dass wir Jesus im Glauben erkennen und annehmen. Auch in diesen Situationen. Wir sollen glauben. Ich wünsche uns, dass wir hier doch unsere Sinne schärfen und wirklich mit offenen Augen durchs Leben gehen. Ich bin überzeugt davon, dass es für ganz vieles, was hier im Irdischen so scheinbar zufällig geschieht, eine Ursache in der unsichtbaren Welt gibt. Und es verändert einfach grundlegend alles, wenn ich in meinem Leben nicht mehr nur Zufälle oder unglückliche Umstände sehe, sondern weiß, dass mein Herr im Unsichtbaren am Wirken ist. Dann steht nämlich eine Absicht Gottes hinter dem, was in meinem Leben alles passiert. Dann hat er etwas damit vor. Und dann brauche ich auch nicht mehr mit dem Schicksal zu hadern, in Anführungszeichen. Sondern ich darf meinen Herrn fragen, was er damit vorhat. Und ich darf ihm vertrauen, dass er nur das Beste für mich will. Ja, wir können heute sicherlich vieles mitnehmen für unser eigenes Leben. Für mich ist dieser Text so ermutigend. Gerade auch in der heutigen Zeit, wo man manchmal so den Eindruck hat, dass nur noch das Böse und das Widergöttliche regiert. Aber wir dürfen heute sehen, dass es Gott ist, der Macht gibt und wieder nimmt. Auch den Assyrern, auch den antichristlichen Mächten heute, egal was auch passiert, er hält die Fäden in seiner Hand. Und bei aller Not und Bedrängnis, die wir manchmal erleben, dürfen wir doch sehen, wie unser Herr mächtig eingreift und rettet. Wir dürfen uns daran erinnern, wie er einen übermächtigen Feind, 185.000 Mann, in nur einer Nacht geschlagen hat. Und dafür hat er nur einen einzigen Engel gebraucht. So groß ist unser Herr. Ja, und wir dürfen von Hiskia lernen, dass wir doch mit allem zu unserem Herrn kommen und alles vor ihm ausbreiten. Auch alle Entmutigung und Zweifel und Ängste, die der Feind uns immer wieder erfolgreich eingibt. Wir dürfen das alles vor unseren Herrn Jesus bringen und uns daran erinnern, wie wunderbar er sich auf die Seite von Hiskia gestellt hat. Er hat ihn nicht im Stich gelassen. Ja, er hat sogar selber den Kampf für ihn gekämpft. Und ganz besonders dürfen wir mitnehmen, dass nichts, was in der Welt um uns herum und in unserem eigenen Leben geschieht, einfach nur Zufall ist. Wir sehen einfach nur nicht hinter den Vorhang. In diese höhere Dimension der unsichtbaren Welt. Aber trotzdem ist sie da. Und vor allem ist der eine da, der mit seinem Blut am Kreuz für mich und dich bezahlt hat. Mein Herr und Heiland Jesus Christus, der mich in seiner guten Hand hält. Zum Abschluss möchte ich euch noch eine kleine Geschichte mitgeben, die das auch so deutlich zeigt. Es ist eine wahre Geschichte, an der wir sehen, wie Gott immer wieder wirkt. Wie er durch irdische Werkzeuge, durch solche scheinbaren Zufälle wirkt. Interessanterweise tauchen diese Zufälle in Anführungszeichen ja häufig gerade dann auf, wenn Notsituationen da sind. Das zeigt auch diese Geschichte. Es muss also irgendwann kurz nach dem Krieg gewesen sein. Da ist die Mutter der kleinen, damals vierjährigen Käthe, gestorben. Der Vater war schon im Krieg gefallen und so ist sie zu ihren Großeltern aufs Land gekommen. Die Großeltern waren gläubige Leute und haben sich mit viel Liebe um die kleine Käthe gekümmert, so gut sie halt konnten, aber sie waren halt auch schon alt und so war sie viel allein draußen im großen Garten und sich selber überlassen. Die Großeltern haben außerhalb in einem einsamen Bahnwärterhäuschen gelebt, direkt an einer Bahnlinie, die ist durch große Waldwiesen gelaufen, bis sie irgendwann am Horizont dann im Wald verschwunden ist. Für die kleine Käthe war es natürlich sehr reizvoll, auf dem Bahndamm zu spielen oder barfuß durch die Waldwiesen zu rennen. Aber beides haben die Großeltern streng verboten. Barfußrennen durfte sie nicht, weil es dort Kreuzottern gab. Jedenfalls war es der kleinen Käthe oft langweilig, immer nur im Garten. Eines Mittags hat sie gesehen, dass die Großeltern auf dem Sofa eingenickt waren. Da hat sie die Gelegenheit ergriffen und ist in den Garten rausgeschlichen. Und dann ist sie auf den Bahngleisen in Richtung Wald gelaufen. Endlich mal was tun, was man normal nicht darf. Fröhlich ist sie barfuß von einem Balken auf den nächsten gesprungen. Aber plötzlich ist sie mit einem lauten Schrei auf die Seite gehüpft. Im letzten Augenblick hat sie noch eine Kreuzotter gesehen, die da genau auf den Balken gekrochen ist, auf den sie gerade mit ihren nackten Füßen springen wollte. Voller Panik ist sie den Bahndamm runter gerannt und hingefallen und ganz unten dann liegen geblieben. Und genau in dem Moment rast oben der Schnellzug vorbei. Die kleine Käthe hat mit aufgerissenen Augen dem Zug hinterher gestarrt. Tränen sind ihr übers Gesicht gelaufen. Auch mit ihren erst 4 Jahren hat sie erkannt, dass sie ohne diese Kreuzotter jetzt nicht mehr am Leben gewesen wäre. Der Schnellzug hätte sie von hinten überfahren. So schnell sie konnte, ist sie zu ihren Großeltern nach Hause gelaufen und hat unter Tränen alles erzählt und die haben alle zusammen gebetet und dem Herrn Jesus gedankt, dass er diese Kreuzorder geschickt hat. Die Käthe ist natürlich längst erwachsen und hat selber Kinder. inzwischen vielleicht sogar Enkelkinder, ich weiß es nicht, aber dieses Erlebnis hat sie nie mehr vergessen. Ja, und ich wünsche uns, dass wir solche Erlebnisse auch nicht vergessen. Und dass wir es lernen, diese Zufälle in unserem eigenen Leben zu erkennen und richtig einzuordnen, im Blick auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der seine schützende Hand auch über uns hält. Wenn ich auch nicht hinter den Vorhang sehen kann, so darf ich doch wissen, dass dort der eine ist, der mit seinem Blut am Kreuz für mich bezahlt hat und der einen Plan für mein Leben hat. Mein Herr und Heiland Jesus Christus. Und wenn ich das weiß, dann darf mich alles in meinem Leben nur näher zu ihm treiben. Dann muss ich nicht mehr an irgendeinen Zufall glauben, sondern ich darf auf Jesus Christus allein vertrauen. Und das wünsche ich uns allen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen.